Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir tauchen tief ein in die literarische Geschichte von Paris, basierend auf den Quellen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Es geht um die Frage, wie diese Stadt über die Jahrhunderte zu so einem Magneten für Schriftsteller wurde.
Genau.
Unser Ziel ist es, mal die entscheidenden Orte, die Epochen und ja auch die Entwicklungen herauszuarbeiten, die Paris zur Literaturhauptstadt gemacht haben. Vom Mittelalter bis, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ein weiter Bogen.
Absolut. Fangen wir doch mal im Mittelalter an. Die Gründung der Universität von Paris im 12. Jahrhundert, das scheint ja so der Zündfunke gewesen zu sein. Aber war das wirklich nur die akademische Seite, die da den Grundstein gelegt hat?
Nicht nur, nein. Das war, glaube ich, eine wichtige Kombination. Die Universität hat natürlich ein intellektuelles Zentrum geschaffen, das ist klar. Aber fast zur gleichen Zeit hat ja auch der königliche Hof den Pariser Dialekt übernommen.
Ah, okay.
Und das machte ihn dann zur bestimmenden Sprache, zur Prestigesprache sozusagen. Diese ja, sprachliche und intellektuelle Zentralisierung hat Paris schon sehr früh zu einem Gravitationszentrum in Nordfrankreich gemacht. Das ging also weit über das rein akademische hinaus.
Gravitationszentrum, das ist ein gutes Bild, ja. Das hat sich dann im 16. Jahrhundert offenbar noch verstärkt mit dem Humanismus, klar, und auch der politischen Zentralisierung Frankreichs. Und dann kam ja 1635 diese Gründung der Académie Française durch Richelieu. War das mehr als nur, sagen wir mal, ein administrativer Akt?
Oh ja, definitiv. Die Akademie hat ja die Vorstellung einer korrekten, einer normierten französischen Sprache zementiert und damit den literarischen Fokus sehr stark auf Formen ausgerichtet, die von der Elite, naja, sanktioniert wurden.
Mhm.
Das hat natürlich auch Debatten ausgelöst und Gegenbewegungen provoziert, klar. Aber die kulturelle Macht, die konzentrierte sich dadurch eben noch stärker in Paris. Mitte des 17. Jahrhunderts waren die Stadt und ihre Salons, diese ja so wichtigen privaten Zirkel für Debatten und Austausch, dann tatsächlich, man kann sagen, fast der alleinige Nabel der französischen Literatur.
Das 17. Jahrhundert, also die Zeit Ludwigs des 14., das klingt ja erstmal nach einer echten Blütezeit. Viele Autoren standen ja auch unter königlichem Schutz, aber hat der nahe Hof in Versailles da nicht alle Aufmerksamkeit abgezogen? Man könnte ja meinen, Paris wäre dadurch so ein bisschen in den Schatten gestellt worden.
Das ist ein wichtiger Punkt, stimmt. Versailles hatte eine ja, enorme Strahlkraft und hat die Aktivität der Pariser Salons sicher etwas gedämpft, das ist schon richtig. Aber die städtische, die urbane intellektuelle Kultur, die hat sich behauptet. Denken Sie nur an die Gründung der Comédie Française 1680.
Stimmt.
Das war doch ein klares Zeichen für das weiterhin pulsierende Theater- und Geistesleben direkt in Paris, also auch unabhängig vom Hof.
Und im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung, da kehrte das Pendel dann wieder voll nach Paris zurück, oder? Weil die Könige Ludwig der 15. und der 16. weniger literaturaffin waren und die Salons dadurch ihre große Glanzzeit erlebten?
Ganz genau. Die Salons wurden zu den ja zentralen Orten des geistigen Austauschs. Bei Madame de Lambert trafen sich Leute wie Montesquieu und Marivaux. Bei Madame Tencent, da verkehrten Fontenelle oder der Abbé Privot. Hier wurden wirklich Ideen geschmiedet, diskutiert.
Mhm.
Und Voltaire, der verkörperte ja geradezu den geistreichen, ironischen, urbanen Pariser Schriftsteller dieser Zeit. Interessant ist da der Kontrast zu Rousseau,
der die Stadt ja regelrecht gehasst hat. Dieses berühmte Zitat von Bruit de fumée et de boue, Lärm, Rauch und Schmutz, der ist ja sogar zeitweise geflohen.
Ja, aber und das ist das Spannende, selbst er ist 1770 wieder zurückgekehrt. Das zeigt vielleicht gerade diese Ambivalenz, diese fast unentrinnbare Anziehungskraft von Paris. Trotz aller Ablehnung war der intellektuelle Austausch dort wohl einfach nirgendwo sonst so intensiv zu finden.
Eine Hassliebe sozusagen.
Genau. Und diese Spannung, die spiegelt vielleicht auch schon ein wenig wider, was dann nach der Französischen Revolution im 19. Jahrhundert passiert ist.
Die Revolution als die große Zäsur. Wie hat die denn die Literaturszene verändert? Wurde sie, wie Ihre Quellen andeuten, demokratischer? Was heißt das genau?
Naja, in gewisser Weise schon. Die Themen wurden breiter, vielfältiger. Die Leserschaft wuchs an, auch durch verbesserte Drucktechniken und Alphabetisierung. Die Literatur wurde mehr zum Echo der Zeit, der gewaltigen politischen und sozialen Umwälzungen. Sie wurde quasi zu einem Seismographen, der die Erschütterungen der Gesellschaft aufzeichnete.
Ein Seismograph der Zeit. Mhm. Im 20. Jahrhundert sehen wir dann ja eine faszinierende Verlagerung innerhalb der Stadt. Nicht mehr nur ein Zentrum, sondern viele verschiedene. Montparnasse wird genannt, das Palais Royal, Montmartre.
Ja, genau. Die Szene fächert sich auf, wird polyzentrischer. In Montparnasse etwa entstand durch Cafés wie La Rotonde oder die berühmte Closerie des Lilas eine ganz neue Art von öffentlichem intellektuellen Leben. Viel zugänglicher als die alten, eher exklusiven Salons.
Offener, ja. Und gleichzeitig wurde Paris eben auch viel internationaler. Die 1920er Jahre waren da absolut entscheidend. Leute wie Hemingway, Henry Miller, Anaïs Nin kamen, suchten Inspiration. Andere wie D.H. Lawrence oder James Joyce fanden hier Hoffnung, einen Ort zum Arbeiten, teilweise auch Zuflucht vor Zensur oder schwierigen Verhältnissen anderswo. Paris als globaler literarischer Schmelztiegel.
Absolut. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann wieder einen neuen Hotspot. Saint-Germain-des-Prés. Mit Persönlichkeiten wie Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, aber auch Boris Vian, Jacques Prévert. Das war nochmal eine ganz eigene Atmosphäre dort.
Stimmt, Existenzialismus, die Jazzkeller.
Genau, Aufbruchsstimmung nach dem Krieg, neue philosophische Strömungen. Man sieht also diese Wanderung der literarischen Zentren durch die Stadt.
Vom Quartier Latin, der Studenten und Verlage, wo ja bis heute viele sitzen, über die Salons im Marais, dann eben Montparnasse im 19. und frühen 20. Jahrhundert, schließlich Saint-Germain. Heute erinnert ja fast in jedem Viertel irgendeine Gedenktafel an einen Schriftstelleraufenthalt.
Das stimmt. Man stolpert förmlich darüber. Fassen wir also kurz zusammen. Die literarische Anziehungskraft von Paris begann mit der Universität und der Sprache, wurde dann durch Institutionen wie die Akademie und soziale Treffpunkte, Salons, später Cafés, immer wieder neu befeuert und auch verändert. Es entwickelte sich zu einer vielschichtigen, ja dominierenden Hauptstadt der Literatur, die französische wie internationale Stimmen anzog und deren kreative Zentren sich immer wieder dynamisch innerhalb der Stadt verlagerten.
Sehr gut zusammengefasst. Und wenn man diese historische Entwicklung so betrachtet, wirft das doch eine spannende Frage für Sie als Zuhörer auf. Wir haben jetzt gesehen, wie zentral physische Orte, Salons, Cafés, ganze Stadtviertel für den kreativen und intellektuellen Austausch waren. Welche Art von Räumen, ob die nun physisch sind oder vielleicht virtuell, ermöglichen und prägen denn heute eigentlich den Austausch in unserer zunehmend digitalisierten Welt?
Eine gute Frage, ja. Vielleicht ein Gedanke, den man einfach mal mitnehmen kann zum Weiterdenken.